Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem Mann, der eigentlich nichts weiter war als ein einfacher schottischer Fischzüchter. Doch die Bilder von Armut und hungernden Kindern ließen ihm keine Ruhe. Heute sorgt er mit seiner Hilfsorganisation Mary's Meals dafür, dass über 1,3 Millionen Kinder auf der Welt nicht mehr hungern müssen. Er ist vom amerikanischen Fernsehsender CNN zu einem von weltweit 10 Top-Helden ernannt worden. Das Time Magazine hat ihn in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aufgenommen. Und heute ist er ein Leute. Herzlich willkommen, Magnus McFarlane Barrow.
Thank you very much.
Wann immer mich jemand gefragt hat, Magnus McFarlane Barrow, wer ist das? Da habe ich gesagt, für mich ist das sowas wie ein moderner Heiliger. Wie gut getroffen fühlen Sie sich von dieser Beschreibung, Magnus?
Not very well.
Nicht so gut. Ich denke, wenn Sie meine Frau fragen würden, dann würde die Ihnen was ganz anderes erzählen. Vielleicht wäre ich ja eines Tages gerne ein Heiliger, aber bisher bin ich sicher noch nicht.
You're on the way. Sie haben wirklich Unglaubliches vollbracht. Sie haben früher unter ihrer Schüchternheit gelitten und wussten eines, sie wollten einen Beruf haben, der möglichst wenig mit Menschen zu tun hat. Von daher war Fischer oder Fischzüchter schon gar nicht mal so schlecht. Wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, Magnus, eines Tages wirst du ganz oft in die Welt reisen müssen, du wirst mit Menschen jeglicher Herkunft sprechen, Interviews geben und vor Tausenden von Menschen reden halten müssen, was hätten Sie da geantwortet?
Ich wäre wahrscheinlich weggerannt und hätte mich versteckt. Oder ich hätte gelacht, weil es in meinen Ohren völlig absurd geklungen hätte. Das war wirklich das Letzte, was ich machen wollte. Und ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass ich überhaupt nicht in der Lage wäre, sowas zu machen. Es war in all den Jahren eine spannende Reise zu mir selbst. Ich habe erstmal ganz allmählich das Selbstbewusstsein gefunden, das alles zu machen. Und heute genieße ich es sogar, Leuten von Mary's Meals zu erzählen.
Gut, würde ich sagen, dass Sie es damals nicht geahnt haben. Ich bin auf Ihre Organisation aufmerksam geworden, als mein Sohn in Mainz am Ende der 4. Klasse seinen alten Schulranzen, der sonst bei uns irgendwo in der Ecke gestanden hätte, mit Stiften, Heften und Seife vollgepackt hat und gesagt hat, der geht jetzt auf Reise nach Malawi. Und er war bei weitem nicht der einzige. Grundschulkinder aus ganz Rheinland-Pfalz und aus ganz Deutschland haben das gemacht. Für wen genau sind diese Schulranzen bestimmt?
Diese Schulranzen gehen an die Kinder, die unsere Schulmahlzeiten essen. Viele von ihnen gehen zum ersten Mal zur Schule. Häufig sehen wir, dass die Kinder aber überhaupt nichts haben, nicht mal einen Bleistift oder Papier. Diese gefüllten Schulranzen sind die Grundlage dafür, dass die Kinder überhaupt die Chance haben, mit dem Lernen in der Schule anzufangen. Sie sind ein Starter-Set. Es ist einfach toll, wenn man live dabei ist und miterleben kann, wenn die Kinder die Schulranzen erhalten, die von anderen Kindern aus anderen, weit entfernten Ländern stammen, wie beispielsweise von ihrem Sohn. Es ist unglaublich bewegend, das vor Ort mitzuerleben. Bis heute haben wir über eine 500.000 dieser Schulranzen ins Ausland verschickt.
Aber ist der Transport der Ranzen nicht viel zu teuer? Lohnt sich das?
Ist es nicht, wenn man sich den Durchschnittswert dieser Schulranzen ausrechnet und betrachtet, was ein normaler Schulranzen kosten würde. Wir laden riesige Schiffscontainer voll mit Schulranzen. Daher sind die Kosten pro Schulranzen im Vergleich zum tatsächlichen Wert sehr gering.
And you couldn't buy them in Malawi, I guess.
Not in Malawi right now, you couldn't.
Was bedeuten die Schulranzen für diese Kinder dort?
Sie sind in vielerlei Hinsicht wichtig. Ich meine, vor allem dieses Gefühl, diese Überraschung, ein Geschenk von jemandem zu bekommen, den man gar nicht mal kennt. Und sie müssen sich klar machen, das sind Kinder, die zu Weihnachten oder zu ihrem Geburtstag niemals ein Geschenk erhalten würden. Plötzlich erhalten sie jedoch etwas, das mehr ist als alle Geschenke, die sie in ihrem ganzen Leben bekommen werden. Das ist also gigantisch. Und von der praktischen Seite her betrachtet, sind sie natürlich auch unglaublich wichtig, damit die Kinder erstmal Hefte und Stifte haben, um überhaupt neue Dinge lernen zu können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Leute mit Magnus McFarlane Barrow, Gründer der Hilfsorganisation Mary's Meals. Wir haben gerade drüber gesprochen. Schulranzen packen für Kinder, die sonst kein Schreibmaterial haben. Eine wirklich tolle Aktion, aber natürlich nicht der Kern dessen, was sie machen. Der Kern ist Mary's Meals, ein Schulspeiseprogramm, das es inzwischen in 17 der weltweit ärmsten Länder gibt. Kinder, die die Schule besuchen, erhalten eine warme Mahlzeit am Tag. Allerdings nur, wenn sie die Schule besuchen. Wieso haben Sie die Mahlzeit an den Schulbesuch gekoppelt?
Am Anfang von Mary's Meal stand eine Begegnung mit einem Kind, ein Junge. Er hieß Edward und war damals 14 Jahre alt. Als ich ihn traf, lag seine Mutter im Sterben. Ich redete ein wenig mit ihm und fragte ihn dann, Edward, was sind deine Hoffnungen, was sind deine persönlichen Wünsche für deine Zukunft? Und im Alter von gerade mal 14 Jahren fiel ihm nichts anderes ein, als mir zu antworten, ich möchte genug zu essen haben und eines Tages die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Mehr Wünsche hatte er nicht. Und das habe ich im Laufe der Jahre oft gesehen. Kinder möchten zur Schule gehen, können aber nicht, weil sie Hunger haben. Kinder, die stattdessen arbeiten oder betteln. Indem wir Essen mit Bildung verknüpfen, indem wir diese Mahlzeiten servieren, ermöglichen wir Kindern zur Schule zu gehen, oft zum ersten Mal. Wir helfen damit außerdem Kindern, die zuvor schon zur Schule gekommen sind, sich aber aufgrund von Hunger nicht konzentrieren und deswegen nicht gut lernen konnten. Es gibt also eine echte, große und wichtige Verbindung zwischen Bildung und Sattsein, Gefangensein zwischen Hunger und Armut.
Sie machen das jetzt seit 2002. Da sind Sie mit Ihrer ersten Schule in Malawi gestartet, wo 200 Schüler damals eine warme Mahlzeit bekamen. Heute sind es 1,3 Millionen. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wie sich diese Schulspeisung langfristig ausgewirkt hat, außer dass die Kinder nicht mehr so viel Hunger haben wie vorher, was ja auch schon mal wichtig ist?
Sure.
Sicher. Und es gibt viele handfeste Beweise. Wir betreiben viel Aufwand, Daten zu sammeln, was den Anstieg der Schülerzahlen, die Notendurchschnitte und die Anzahl der gemachten Schulabschlüsse betrifft. Wir stehen am Ende einer fünfjährigen unabhängigen Studie und die Ergebnisse sind in allen Bereichen extrem ermutigend. Und ganz persönlich kennen meine Mitarbeiter und ich viele junge Leute, auch persönlich, die mittlerweile die Schule verlassen haben und die darüber sprechen, dass sie ohne die Mahlzeiten von Mary's Meals nie zur Schule gegangen wären, dass sie ohne die Mahlzeiten vielleicht noch nicht mal mehr am Leben wären. Und das sind junge Leute, die heute an der Universität sind oder eine bezahlte Beschäftigung haben. Wir sehen diese jungen Menschen und sehen, dass es funktioniert.
Das eigentlich Erstaunliche ist ja, Sie sagen, es kostet im Schnitt nur 15,60 Euro, um ein Kind ein Jahr lang mit Mary's Meals zu versorgen. Das ist gerade mal ein Kinoeintritt inklusive Popcorn in Deutschland. 15,60 Euro machen ein Kind ein Jahr lang satt. Wie bitte funktioniert das?
I know, it sounds crazy, doesn't it? It sounds like a make-up number.
Yeah, but it does.
Ich weiß, es klingt verrückt, oder? Es klingt wie eine erfundene Zahl, aber es ist die echte Zahl. Es gibt zwei Gründe dafür, dass das so preisgünstig ist. Einer davon ist, dass wir Lebensmittel in großen Mengen im Land selbst einkaufen. Denn wir möchten so viele Lebensmittel wie möglich vor Ort und von den örtlichen Bauern kaufen, um ihnen zu helfen. Der zweite und meines Erachtens noch wichtigere Grund ist, dass fast alle Arbeiten weltweit von Freiwilligen geleistet werden. Allein in Malawi haben wir über 85.000 ehrenamtliche Mitarbeiter, die Mahlzeiten täglich kochen und servieren. Als ihr Geschenk an die Kinder und als ihr Geschenk an Mary's Meals. Sie können sich also vorstellen, wie viel höher die Kosten wären, wenn wir all diesen Menschen Gehälter zahlen müssten. Es ist also eine echte Zahl, die jeder in unserer Buchhaltung selbst nachprüfen kann. Es sind durchschnittliche Kosten. In einigen Ländern wie Malawi ist es sogar weniger als 15,60 Euro. Und in anderen Ländern wie Haiti oder dem Südsudan ist es teurer. Aber wenn man den weltweiten Durchschnitt betrachtet, ist das die Zahl.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit einer fast biblischen Geschichte, ein einfacher Fischzüchter aus Schottland, kann nicht mehr wegschauen, krempelt die Ärmel hoch, um den Armen zu helfen. Und heute hat es mit seiner Hilfsorganisation Mary's Meals geschafft, dass über 1,3 Millionen Kinder in den ärmsten Ländern der Welt in ihren Schulen etwas zu essen bekommen und damit eine Chance auf ein besseres Leben haben. Magnus McFarlane Barrow ist unser Gast in Leute. Wie kontrollieren Sie, dass es alles so gut funktioniert, dass sich in diesen Ländern, in in denen Korruption ja oft an der Tagesordnung ist. Keiner zum Beispiel Lebensmittel stiehlt und verkauft, die eigentlich für die Kinder bestimmt waren.
Sure. So that would be in two parts. The first part.
Dazu tragen zwei Faktoren bei. Erstmal haben wir in jedem Land, in dem wir unsere Schulranzen austeilen, ein kleines Team von Mitarbeitern. Ihre Aufgabe ist es, die Schule mindestens zweimal pro Woche zu besuchen. Sie nehmen die Bestände auf, prüfen die Bestände, kontrollieren die Anzahl der Säcke und all diese Dinge. Es gibt aber etwas, das meiner Meinung nach noch wichtiger ist. Das ist die Tatsache, dass wir das Projekt in die Hände der betroffenen Menschen selbst legen. Es ist ihr Projekt. Sie leisten die Arbeit. Und die meisten der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind Eltern, Großmütter oder Tanten, Menschen, für die es schrecklich wäre, wenn man das Essen, das für ihre Kinder bestimmt ist, für einen falschen Zweck verwenden würde. Aus dieser Perspektive gesehen ist es eine Art von Selbstkontrolle und das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum dieses Modell so gut funktioniert.
Wir hatten gehört, für unglaubliche 15,60 Euro kann man ein Kind ein Jahr lang satt kriegen. Das sind gerade mal 7 Cent pro Mahlzeit. Das geht natürlich nur, haben Sie ja schon gesagt, weil so viele Menschen ehrenamtlich mithelfen. Charlie aus dem englischen Brighton wäre so ein Beispiel. Der hat mit 7 Jahren erklärt, er wollte statt Geburtstagsgeschenken Geld für Mary's Meals haben. Heute ist er 19. Wie viel Geld hat Charlie bis heute gesammelt?
Oh, you know, I don't even know the exact.
Wissen Sie, die genaue Zahl kann ich Ihnen gar nicht sagen, da es immer weitergeht bei ihm. Mehrere 10.000 Euro hat er bis jetzt gesammelt. Er ist einfach ein unglaublicher junger Mann. Wie Sie sagen, er hat mit 7 Jahren angefangen, auf Geburtstagsgeschenke zu verzichten und das Geld stattdessen an Mary's Meals zu geben. Und es hat viele junge Leute dazu ermutigt, es ihm nachzumachen. Ich finde diese jungen Leute unglaublich toll. Vor kurzem hat sich eine Gruppe von Studenten einer britischen Uni dazu entschlossen, eine Woche lang nur von einfachem Porridge zu leben. So wie es die Kinder in Malawi tun. Nur Porridge, nichts anderes. Und sie nutzen das als Mittel, um Geld zu sammeln und auch, um an ihrer Universität mehr Aufmerksamkeit auf Mary's Meals zu lenken. Es erstaunt mich immer wieder, was die jungen Menschen alles unternehmen, um unsere Arbeit zu unterstützen.
Was ja interessant ist, Sie haben gar nicht in erster Linie Großspender, sondern es gibt wahnsinnig viele Leute, die Sie mit kleinen Beiträgen unterstützen. Lustig ist zum Beispiel folgende Geschichte. Sie haben eine große Summe aus Abu Dhabi gespendet bekommen, sind hingeflogen, um dem Spender persönlich zu danken. Wer hat da dahinter gesteckt?
Ja,
das war wirklich typisch Mary's Meals. Ich habe angenommen, dass es sich bei der Spende in Abu Dhabi um einen wohlhabenden Spender handeln muss. Als ich dort ankam, wurde mir aber klar, dass es dieses Geld von einer Migrantengemeinschaft in Abu Dhabi gesammelt wurde. Menschen, die selbst sehr wenig Geld haben. Tausende von ihnen haben das Geld ihrer Kirchengemeinde gesammelt. Jeder hat ein wenig gespendet. Zusammen hat es eine Riesensumme ergeben. Das war wirklich bewegend für mich. Solche Erfahrungen sind für mich der Grund, warum ich meine Arbeit so liebe. Es sind so viele junge Menschen, die da mithelfen und an unsere Mission glauben. Das Schöne an Mary's Meals ist, selbst wenn man denkt, es ist nur eine ganz Kleinigkeit, die man geben kann und nicht der Rede wert, ist es doch eine große Sache, wenn man bedenkt, wie es das Leben dieser Kinder verändert. Es ist für mich sehr wichtig, dass Mary's Meals eine Graswurzelbewegung bleibt. Jeder Einzelne kann einen Teil dazu beitragen, um Großes zu bewirken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Magnus, wir haben einiges über Mary's Meals gehört. Lassen Sie uns bitte mal darüber sprechen, wie Sie selbst aufgewachsen sind und wie es schließlich zur Idee von Mary's Meals kam. Sie sind 1968 in Aberdeen geboren, in Schottland aufgewachsen, in einer sehr gläubigen Familie auf dem Land. Eigentlich haben Sie angefangen, Geschichte zu studieren, haben das Studium aber wieder abgebrochen. Warum?
Wie Sie schon sagen, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und war sehr schüchtern. Ich war außerdem gerade mal 17, als ich zur Uni ging. Es fiel mir also sehr schwer, den Übergang vom kleinen Dorf in die Stadt vom Kopf her hinzukriegen. Dabei war es noch nicht mal eine große Stadt. Ich merkte einfach, dass das nichts für mich war. Ich wollte lieber draußen arbeiten und auf dem Land leben. Und das brachte mich dann dazu, wieder nach Hause zu gehen, in die Highlands, nach Schottland, und auf einer Lachsfarm anzuheuern. Und das habe ich dann 6 Jahre lang gemacht.
So this did feel better for you.
Yes.
Abends haben sie sich dann mit ihren Freunden im Pub getroffen und eines Abends im Jahr 1992 ist eine Idee entstanden. In Bosnien-Herzegowina tobte damals der Bürgerkrieg. Sie hatten zu dem Landstrich einen besonderen Bezug, denn sie waren mal als Jugendlicher im Marienwallfahrtsort Međugorje gewesen, was auf sie damals einen tiefen Eindruck gemacht hatte. Und so sind sie und ihr Bruder auf die Idee gekommen, wir wollen den Menschen dort helfen. Wir machen eine Spendenaktion im Freundes- und Bekanntenkreis und fahren die Sachen dann rüber. Wie lange hat es von der Idee bis zur Realisierung gedauert?
It was surprisingly quick. I think it was.
Es ging überraschend schnell. Ich glaube, es war gerade mal 3 Wochen nach dem Gespräch im Pub, als wir mit all diesen Waren aus unserem Dorf rausgefahren sind. Es ging alles sehr schnell und sehr unerwartet. Ich sage immer, dass dies das erste Wunder in der ganzen langen Geschichte war. Es war das erste Mal, dass mein Bruder und ich einen Plan über ein Bier ausgefuttert haben und er dann tatsächlich Realität wurde. Es war großartig.
Und das Ganze war als einmalige Aktion gedacht.
Yes, I just took 1 week's holiday from.
Als ich nach Hause kam, fand ich einen riesigen Berg von Spenden vor, von Essen und Kleidung und all den Gegenständen, die Menschen in Bosnien brauchten.
So when I came home, I found this mountain.
Und täglich standen Menschen mit weiteren Spenden vor unserer Haustür. Mir wurde klar, dass es wesentlich schwieriger sein würde, jetzt damit aufzuhören, als es war, diese Spendenaktion am Anfang in Gang zu bringen. Also habe ich gebetet, bin nochmal in mich gegangen und habe letzten Endes beschlossen, meinen Job aufzugeben. Ich habe ein Haus verkauft, jemand gab mir einen Lastwagen und dann fuhr ich hin und her.
Von was haben Sie gelebt?
Ich konnte eine Weile von meinen Ersparnissen leben. Ich bin zurück zu meinen Eltern gezogen, sie haben mich aufgenommen und bekocht, wenn ich nicht gerade mit dem LKW unterwegs war. Die Kosten waren also sehr gering.
Ihr Entschluss hat sich als großes Glück erwiesen, denn Sie haben auf diese Weise auch Ihre Frau kennengelernt, die gelernte Krankenschwester war und ebenfalls als Helferin in Bosnien aktiv sein wollte. Über wie viele Jahre haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau die Arbeit in Bosnien fortgesetzt?
Ja,
es war natürlich ein sehr großer Segen, dass ich meine Frau auf diesem Weg kennengelernt habe. Und das in vielerlei Hinsicht. Es hat sich nämlich leider herausgestellt, dass ich ein ziemlich mieser LKW-Fahrer war. Als sie zu meiner Beifahrerin wurde, stellte sich dann raus, dass sie das 1000-mal besser konnte als ich. In den ersten 3-4 Jahren war sie sehr aktiv beteiligt. Sie hat geholfen, die Spenden in Schottland zu sammeln und abzuholen und diese Hilfsgüter dann nach Bosnien und Kroatien zu fahren.
Und heute haben Sie 7 Kinder zusammen.
Ja, und die machen auch ganz schön viel Arbeit. Und deshalb war Julie in den letzten Jahren auch mehr zu Hause als mit mir unterwegs.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ende der 90er Jahre, da war der Bosnienkrieg zu Ende. Da eilte sie aus heiterem Himmel eine E-Mail mit einem Hilfsaufruf aus Rumänien. Eine Amerikanerin, die dort in einem AIDS-Krankenhaus arbeitete, bat sie dringend um Hilfsgüter, weil sie sagte, die Kinder hier verhungern mir unter der Hand weg. Das war zu einer Zeit, als sie ganz oft Hilfsanfragen bekommen haben, weil ihr Bosnien-Projekt so erfolgreich gelaufen ist. Was hat sie dazu bewogen, ausgerechnet dieser Anfrage nachzukommen und nach Rumänien zu fahren?
Ich denke, es waren wirklich ihre Beschreibungen von diesen Kindern und wie sehr sie in dem Krankenhaus leiden. Es klang absolut grauenhaft und ich fühlte mich einfach dazu gezwungen, dorthin zu gehen, um zu sehen, ob es nicht irgendeinen Weg gibt, um zu helfen. Und als ich dorthin gefahren bin, war das, was ich vorgefunden habe, sehr nah an ihrer Beschreibung. Es war einfach eine schreckliche Situation.
Wie schlimm war denn die Situation vor Ort, die Sie da in diesem Krankenhaus in Rumänien vorfanden?
In diesem speziellen Krankenhaus haben wir eine Gruppe von 50 Kindern entdeckt. Sie waren alle HIV-positiv. Sie wurden alle von ihren Eltern im Stich gelassen. Sie wurden in jeder Hinsicht einfach vernachlässigt. Es gab Kinder im Alter von 11 Jahren, die nicht laufen konnten, weil niemand sie lange genug aus ihren Betten genommen hat. Es gab Kinder, die sogar das Weinen aufgegeben hatten. Ich erinnere mich immer an die Stille in diesem Raum, als ich sie zum ersten Mal besuchte. Es war also einfach schrecklich. Und wir haben ziemlich schnell begriffen, dass es den Kindern überhaupt nichts bringt, wenn wir ihnen nur Dinge wie Kleidung, Spielzeug und Essen aus Schottland nach Rumänien bringen würden. Es hätte ihr Leben nicht wirklich verändert. Uns ist klar geworden, dass sie etwas anderes brauchen. Sie brauchen jemanden, der sie mal auf den Arm nimmt und jemanden, der sie liebt.
Klar für sie war, wenn sie die Kinder aus dem Krankenhaus rausholen wollen, damit die überhaupt eine Chance haben auf ein menschenwürdiges Leben, dann müssen sie ein Haus kaufen, so eine Art Heim bauen für diese Kinder. Aber hatten sie irgendeine Idee, woher sie das Geld auftreiben sollten?
Nun, dies war eine weitere unglaubliche Geschichte, wie das alles zustande kam. Es hat lange gedauert, bis der Plan, den meine rumänischen Freunde und ich geschmiedet hatten, die Kinder dort herauszubekommen, Wirklichkeit wurde. Es sind viele unglaublich tolle Dinge passiert, die es möglich gemacht haben. Ich hatte zum Beispiel einen entfernten Onkel, den ich kaum kannte, und ich glaube, ich habe ihn nur einmal im Leben getroffen. Er starb und hat uns in seinem Testament Geld hinterlassen. Verrückterweise war das genau die Summe, die wir brauchten, um das Haus in Rumänien zu kaufen, das wir für die Kinder kaufen wollten. So konnten wir das plötzlich machen. Letztendlich haben wir 3 Häuser gebaut und konnten alle Kinder, die im Krankenhaus waren, herausholen.
Und das waren alles Kinder, die sie da rausgeholt haben, die körperlich in einer so schlechten Verfassung waren, dass keiner ihnen mehr eine Chance gegeben hätte.
Ja, wir dachten ehrlich gesagt, dass wir Hospize bauen. Ein Ort, an dem die Kinder sterben würden, aber wenigstens einen würdevollen Tod haben könnten. In den Wochen und Monaten, in denen wir sie aus dem Krankenhaus kannten, starben ja jede Woche Kinder, viele Kinder. Aus diesem Grund haben wir so gedacht. Wir hätten niemals erwartet, dass heute, so viele Jahre später, die meisten der Kinder noch leben und mittlerweile junge Erwachsene sind. Ich war auf den Hochzeiten von 3 der Mädchen, die wir aus dem Krankenhaus geholt haben, eingeladen. Sie alle haben gesunde Babys bekommen. Für mich war diese ganze Erfahrung in Rumänien wie ein Wunder. Und etwas, das mich persönlich auch wirklich geprägt und verändert hat. Etwas, das mich wirklich dazu ermutigt hat, mit dieser Art von Arbeit weiterzumachen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie hatten ja gerade gesagt, die Erlebnisse in Rumänien mit den HIV-infizierten Kindern, die Sie rausgeholt haben aus dem Krankenhaus, die haben Sie wirklich geprägt und verändert. Inwiefern?
Ich glaube, mir haben die Erfahrungen in Rumänien wirklich gezeigt, dass man anscheinend hoffnungslose Situationen, die so aussehen, als könne man sie eh nicht verändern, doch ändern kann. In Rumänien hat sich das Leben dieser Kinder durch Menschen verändert, die sie wirklich geliebt haben, durch rumänische Ehrenamtliche. Einige von ihnen haben ihre Jobs aufgegeben, gute Jobs, um ihr Leben der Pflege dieser Kinder zu widmen. Durch sie habe ich gesehen, wie sich die Kinder verändert haben, dass solche Wunder geschehen. Es hat mir wirklich geholfen, ein hoffnungsvoller Mensch zu werden, der fest daran glaubt, dass sich die Dinge zum Besseren wenden können.
Letztlich war also dann auch für Sie die Zeit reif, Mary's Meals zu gründen, diesen Schritt zu wagen. Jetzt ist ja die Idee, jedem Kind eine Schulmahlzeit zu geben, um den Hunger zu stillen und damit einen gelingenden Schulbesuch überhaupt erst möglich zu machen. Ist ja bestechend einfach, hatte die vor Ihnen keiner.
Also ich glaube, dass es Menschen gab, die die Idee schon hatten. Ich denke, es ist nur etwas, das wir als so banal und selbstverständlich empfinden, dass wir es nicht als neue Idee sehen. Selbst in den Entwicklungsländern haben andere Menschen in der Vergangenheit solche Programme, Kinder eine Schulmahlzeit zu servieren, durchgeführt. Ich möchte also nicht behaupten, dass es sich um eine neue Idee handelt.
It's a new idea. But I do think sometimes when we think about aid and development, sometimes.
Aber ich denke, wenn wir manchmal über Entwicklungshilfe nachdenken, machen wir den Fehler, die grundlegendsten und einfachsten Dinge zu übersehen. Dinge, die passieren müssen, damit sich die Dinge zum Besseren wenden, weil sie sonst nicht funktionieren. Alle weiterführenden Programme können nicht funktionieren, solange Kinder nicht wenigstens täglich was zu essen haben und eine Grundbildung erhalten. Aber ich möchte nicht behaupten, dass es sich um eine neu gedachte Idee handelt. Vielleicht haben wir nur anders darüber nachgedacht.
I wouldn't like to claim it's an original idea. Maybe we're just thinking about it in a different way.
Sie haben in Malawi in einer Schule mit 200 Kindern begonnen, Mary's Meals zu verteilen. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Well, very, very quickly we could see this wasn't
sehr schnell konnten wir sehen, dass dies nicht nur eine nette Idee war. Wir konnten sehen, dass das Ganze wirklich funktioniert, da fast sofort Kinder zur Schule kamen, die vorher nie zur Schule gegangen waren, weil sie gehört hatten, dass es da was zu essen gibt. Und dann merkten wir sehr schnell, dass Kinder, die früher nur gelegentlich in der Schule waren, wegen der Mahlzeiten plötzlich jeden Tag kamen. Nach ein paar Monaten haben die Lehrer dann mit uns darüber gesprochen, dass sie eine dramatische Veränderung in der Leistung der Schüler erkennen konnten. Kinder, die früher aufgrund von Hunger im Unterricht eingeschlafen waren, waren plötzlich in der Lage, sich zu konzentrieren und zu lernen. Es war also schon früh sehr offensichtlich in diesem Projekt, dass es funktionieren könnte.
Sie selbst sind ja ein tiefgläubiger Christ, Katholik. Trotzdem war es Ihnen von Anfang an wichtig, dass Mary's Meals, sowohl was die Menschen betrifft, die im Vorstand sind, als auch die, die sich ehrenamtlich engagieren und natürlich erst recht, was die Kinder betrifft, die die Speisen bekommen, überkonfessionell ist, dass da Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen zusammenarbeiten. Warum?
Well, I think this is, you know, clearly a universal.
Nun, ich glaube, dass dies eindeutig eine universelle Mission ist. Hungrigen Kindern zu essen zu geben und sie durch Bildung aus der Armut zu holen. Das ist etwas, was Menschen mit gutem Willen auf der ganzen Welt, unabhängig von ihrem Glauben, für Kinder wollen. Von Anfang an waren so viele Menschen mit unterschiedlichen Glauben oder auch ohne Glauben involviert. Und das finde ich großartig. Und ich sehe so oft, wenn wir diese Schulmahlzeiten in Schulen auf der ganzen Welt verteilen, dass das die Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen zusammenbringt. Ich habe das in Indien auf eine wunderschöne Art gesehen. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren dort war, wo wir Kindern die Mahlzeiten ausgegeben haben, die zuvor alle in einer Müllhalde gearbeitet haben. Sie kamen jeden Tag, um diese Mahlzeit zu erhalten. Es war eine kleine Gruppe. Wir servierten das Essen in diesem kleinen Gebäude, das uns von einem muslimischen Herrn im Dorf bereitgestellt wurde. Die Frau, die für das Kochen und Austeilen der Mahlzeiten verantwortlich war, war eine katholische Nonne. Und die Lehrerin der Kinder war eine hinduistische Dame aus dem Dorf. Diese kleine Mahlzeit, die wir für die Kinder zubereiteten, brachte also drei große Weltreligionen an diesem Ort zusammen. Und ich liebe diesen Teil von Mary's Meals.
SWR
1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Sie 2002 mit Mary's Meals in Malawi mit 200 Kindern gestartet sind, da wäre es sicherlich verwegen gewesen, davon auszugehen, dass Sie im Jahr 2018 sagen können, wir machen über 1,3 Millionen Kinder an Schulen in den 17 ärmsten Ländern der Erde satt. Sie sind kein Betriebswirt, sondern haben als einfacher Fischzüchter gearbeitet. Haben Sie nie gedacht, um Himmels Willen, das wächst mir völlig über den Kopf?
Ja,
also erst einmal, wissen Sie, manchmal könnten Menschen den falschen Eindruck bekommen, dass nur ich das bin, der das Geschäft leitet und das alles möglich macht. Aber ich bin nur ein kleiner Teil davon. Fakt ist, von meiner Ausbildung her bin ich nicht besonders gut qualifiziert, um diesen Job zu erledigen. Aber glücklicherweise haben wir viel Unterstützung bei Mary's Meals. Viele Leute mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, Finanzleute, sie wissen schon alle möglichen Arten von Experten.
Should be able to at least eat one good meal every day in their place of education.
Wir alle hatten von Anfang an die Vision, dass jedes Kind auf dieser Welt jeden Tag mindestens eine gute Mahlzeit in der Schule essen kann. Je länger es mit Mary's Meals weitergeht, desto mehr glaube ich, dass uns das auch gelingen wird.
So that kind of chronic poverty that so many children experience today.
Diese Art von chronischer Armut, die so viele Kinder heute erleben, hat nichts damit zu tun, dass wir nicht genug Essen hätten auf der Welt. Es gibt genug Nahrung für alle. Trotzdem sterben mehr Kinder an hungerbedingten Ursachen als an AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen. Aber beim Thema Hunger müssen wir nicht auf eine Art Heilmittel oder einen neuen Fortschritt in der Wissenschaft warten, bis wir helfen können. Wir wissen, wie wir Hunger lindern können und dass die Ursache für diesen chronischen Hunger Armut ist und Armut wiederum oft durch mangelnde Bildung verursacht wird. Da können wir also helfen. Unsere Vision ist also sehr real. Es ist möglich, sie umzusetzen.
A lack of education. So this vision is very real. It's very possible.
Sie hatten Glück und Ein paar Promis sind auch auf Mary's Meals aufmerksam geworden, haben sie unterstützt und damit die Organisation natürlich auch bekannt gemacht. Am bekanntesten sind vielleicht Celine Dion oder der Hollywood-Star Jared Butler, der sich sehr stark für Mary's Meals engagiert. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
That was quite funny. I got given an award by CNN.
Das war ziemlich lustig. Ich wurde vor einigen Jahren von CNN ausgezeichnet. In Los Angeles gab es einen großen Festakt, fast wie bei der Oscar-Preisverleihung, und ich war sehr nervös. Für alle, die eine Auszeichnung erhielten, gab es einen prominenten Paten, der die Auszeichnung verliehen hat. Und der Promi, den sie mir zugewiesen hatten, war Gerard Butler. Sobald wir die Bühne verlassen hatten, sagte er zu mir: Oh Magnus, ich muss ein Foto von dir machen.
Oh Magnus, I need to get a photograph with you. I need to send a selfie to my mother.
Ich muss meiner Mutter ein Selfie schicken, weil sie ein großer Fan von dir ist. Sie liebt Mary's Meals. Er hat das also so gedreht, als wäre ich der Star, mit dem man ein Foto möchte. Das war sehr lustig. Und dann haben wir uns angefreundet und hat mir gesagt, dass er gerne zu einem unserer Projekte kommen und die Arbeit selbst sehen würde. Das hat er vor einigen Jahren getan. Wir sind zusammen nach Liberia gefahren und seitdem hilft er uns.
And he's been helping us ever since.
Vorhin haben Sie erzählt, wie scheu Sie früher waren, wie menschenscheu Sie waren, wie schüchtern. Heute müssen Sie als Gründer und Vorsitzender von Mary's Meals täglich mit vielen Leuten sprechen, mit Otto Normalverbraucher, mit Promis, mit Arm, mit Reich. Sie erleben aber auch Dinge, die selbst extrovertierte Menschen in der Regel nicht erleben. Zum Beispiel waren Sie zum Lunch bei der Queen eingeladen. Wie war das?
Well, again, I was very nervous.
Ja, auch da war ich wirklich nervös, in der Tat. Aber wie so oft war es dann eine sehr schöne Erfahrung. Die Königin war sehr nett zu mir. Es war nur eine kleine Gruppe, die gemeinsam zu Mittag gegessen hat, und sie beruhigte mich. Sie ist eine so kluge Person mit einem so umfangreichen Erfahrungswert über die Welt. Es ist also nicht schwer, etwas zu finden, über das man mit ihr sprechen kann. Ich erinnere mich, dass sie zum Beispiel viel über Liberia wusste, ein Land, in dem ich viel Zeit verbringe. Wir hatten also ein gutes Gespräch.
Was gab's zu essen?
You know, that's Wissen Sie, genau das hat meine Frau gefragt, als ich nach Hause kam. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten gerade drüber gesprochen, wie es war, als die Queen sie zum Lunch eingeladen hat. Wenn die Queen jetzt einen Gegenbesuch starten würde und sagen würde, ich will mal die Zentrale von Mary's Meals sehen und nach Schottland käme, dann würde sie nichts weiteres als eine alte windschiefe Hütte auf dem platten Land vorfinden. Wieso nutzen Sie diese Hütte nach wie vor als Firmenzentrale und Büro?
Für mich ist das wirklich wichtig. Diese Hütte habe ich mir vor 25 Jahren von meinem Vater geliehen, als wir Hilfsgüter für Bosnien gesammelt haben. Ich sagte zu ihm: Papa, kann ich deine Hütte für eine Woche haben? Und ich habe sie ihm nie wieder zurückgegeben. Für mich ist das wirklich wichtig, weil es uns an unsere Einfachheit erinnert. Und es ist eine Mahnung an uns alle, damit wir bei unserem ganzen Erfolg nicht vergessen, worum es wirklich geht. Wenn Menschen uns Spenden geben, geben sie uns diese Spenden, damit wir hungrige Kinder ernähren können. Nicht, damit wir schöne Büros bauen oder uns hohe Gehälter auszahlen können. Für mich ist diese Hütte also ein sehr physisches Zeichen für diese Art von Organisation, die wir sind. Dass wir einfach bleiben und demütig. Ich hoffe, dass wir uns nicht ändern, nur weil die Mission größer geworden ist.
The mission has grown larger.
Seit kurzem, Magnus, versorgt Mary's Meals noch Kinder in Madagaskar, die, und das finde ich absolut unfassbar, im Gefängnis sitzen. Wie alt sind diese Kinder?
Es gibt in Madagaskar bereits Kinder im Alter von 8 Jahren im Gefängnis. Bis vor kurzem wusste ich noch nichts über diese Situation. Eine französische Organisation, die von Jugendlichen gegründet wurde, arbeitet in Madagaskar und besucht dort die Gefängnisse. Sie hat diese Gruppe von Kindern entdeckt. Es handelt sich um Kinder, die zuvor auf der Straße gelebt haben und möglicherweise in Kleinkriminalität verwickelt waren. Wir wissen das aber nicht so genau, denn 80% der Kinder im Gefängnis wurden nie wegen eines Verbrechens verurteilt. Diese französische Gruppe wandte sich an uns, weil sie versucht hat, diesen Kindern in den Gefängnissen zu helfen. Sie haben damit angefangen, ein Bildungsprojekt zu starten, um diesen Kindern eine Chance zu geben, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen werden. Aber sie stellten schnell fest, dass das nicht funktionieren würde, weil die Kinder hungern. Sie haben nicht genug Grundnahrungsmittel, um jeden Tag was essen zu können.
Warum werden diese Kinder nicht von der Regierung mit Nahrungsmitteln versorgt?
Ich denke, dass die Gefängnisse einfach unglaublich unterversorgt sind und die Kinder in der Rangordnung ganz unten stehen. Von daher bleibt für sie kaum etwas übrig.
Magnus, wir sind am Ende der Sendung. Eine Frage hätte ich aber noch. Was ist aus Edward geworden, dem Jungen, der mit seiner Äußerung, er wünsche sich im Leben nichts anderes, als keinen Hunger mehr zu leiden und zur Schule gehen zu können, den Anstoß für sie gegeben hat, Mary's Meals zu gründen?
Wir haben ein paar Mal im Laufe der Jahre versucht, Edward zu finden, doch wir konnten ihn einfach nicht ausfindig machen. Vor ein paar Jahren haben wir es dann nochmal versucht, als wir gerade einen neuen Film über Mary's Meals gedreht haben. Und da haben wir ihn doch tatsächlich gefunden. Er lebt gar nicht so weit weg von da, wo ich ihn 2002 das erste Mal getroffen habe. Als unsere Freunde uns erzählt haben, dass sie ihn gefunden haben und ich dorthin gereist bin, um ihn zu treffen, habe ich das mit gemischten Gefühlen getan. Denn klar war, für Edward war Mary's Meals zu spät gekommen. Er war bereits 14, als ich ihn zum ersten Mal traf, und es hat einige Jahre gedauert, bis wir Mary's Meals in seiner Gegend angefangen haben. Und so war es wirklich hart für mich, ihn zu sehen. Er lebte immer noch in großer Armut. In vielerlei Hinsicht war das Treffen aber auch wunderbar. An einem Punkt habe ich gefragt, Edward, hast du jemals von Mary's Meals gehört? Und er hat geantwortet, ja, ich glaube, das ist eine Organisation, die hier ein paar Schulen mit Essen versorgen. Er wusste nichts davon, dass seine Worte das alles ausgelöst haben. Es war also toll, ihm das alles erzählen zu können. Und es war auch schön, dass sein Sohn, der zu diesem Zeitpunkt gerade erst in die Grundschule gekommen ist, jetzt auch Mary's Meals in der Schule isst.
Also zumindest seine Kinder haben jetzt eine Chance.
Exactly.
Magnus McFarlane-Barrow, ich danke Ihnen, dass Sie bei all dem, was Sie zu tun haben, Zeit für Leute hatten. Und am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich habe ein Geschenk für Sie aus Mainz, was ja nicht nur der deutsche Sitz Ihrer Hilfsorganisation Mary's Meals ist, sondern auch die Stadt, in der der Buchdruck erfunden wurde. Ich hole das hier mal raus. Ich habe für Sie aus dem Gutenberg-Museum dieses kleinste Buch der Welt besorgt, gerade mal 3,5 mal 3,5 Millimeter groß, also klein genug, dass Sie es als eine Art Glücksbringer auf all Ihren Reisen mitnehmen können. Und auch wenn es noch so klein ist, der Inhalt ist ganz groß, da steht nämlich ein Gebet drin, das Ihnen sicherlich viel bedeutet, das Vaterunser in 7 Sprachen. Ihnen alles Gute und frohe Weihnachten.
Thank you so much. What a beautiful gift. That really means a lot to me. Very, very beautiful. Thank you.